FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Unser heutiger Gast, Dr. Johannes Behrensen, geschäftsführender Gesellschafter bei BBE Handelsberatung.
Das ist ja so spannend, wenn man sich Studien anschaut, warum die Menschen in die Innenstadt kommen, ist tatsächlich immer noch nach wie vor Shopping mit weitem Abstand. Und das über alle Generationen weg. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe, warum sich das lohnt, stationär einzukaufen. Und ich bin großer Verfechter davon. Aber am Ende muss das Erlebnis stimmen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FMCG Vibes. Heute mit Dr. Johannes Behrensen, CEO der BBE Handelsberatung. Herzlich willkommen, lieber Johannes.
Hi, liebe Nina, vielen Dank für die Einladung in den Podcast.
Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Da gibt es sehr, sehr viele Themen. Ja, grundsätzlich, du beschäftigst dich ja auch mit der Frage, warum gehen wir eigentlich heute noch in den Laden, wenn Preis und Verfügbarkeit längst online geworden sind? Was ist dann überhaupt noch der echte Grund für den stationären Handel? Bevor wir in diese spannenden Themen einsteigen, zunächst einmal zu dir. Dein Name lässt ja viel vermuten. Jetzt ist es so, ich gehöre zur Generation der Millennials. In der Zeit, wenn man sich heimlich dann auch mal als heranreifender Teenager getroffen hat, ja, dann hatte man auch gerne mal das Behrensen Apfelkorn dabei. Erzähl doch gerne mal zu dir als Mensch, zu deiner Prägung. Du bist ja auch schon früh mit Marke in Berührung gekommen. Ja.
Ja, liebe Nina, vielen Dank schon mal für die Intro. Zum Namen, das stimmt natürlich. Ich komme aus Haselünne und da härtet sich der Verdacht, ja, dass es irgendwie mit Spirituose zu tun hat. Ich habe tatsächlich von früher Kindheit schon am Mittags-, am Abendbrottisch so die Themen Handel, Marke, Marketing mitbekommen. Mein Großvater, mein Großonkel haben mal irgendwann den Apfelkorn erfunden auf dem Schützenfest in Haselünne, weil sie einfach festgestellt haben, jungen Damen einfach den Korn nicht pur trinken wollten und die haben sich Apfelsaft dann da reingemischt. Und das hat dann ein bisschen gedauert, bis man das tatsächlich stabil in der Gredigkeit, in der Farbigkeit, ohne dass es ausflockt, mit der richtigen Menge an Apfelsaftkonzentrat, bis man das zu einem Erfolgsprodukt entwickelt hat. Das hat dann die Firma Behrensen auch tatsächlich groß gemacht. Die Firma ist hier sehr alt, über 250 Jahre Geschichte. Und mein Vater hat es dann als Vorstandsvorsitzender fortgeführt. Der ist dann für den sauren Apfel zuständig, also für die Hörerinnen und Hörer. Wer wovon Kater hat, bitte nicht an mich wenden, sondern an meinen Vater. Mein Großvater, schon vor vielen Jahren verstorben, der ist fein raus. Insofern, das ist die Geschichte zur Herkunft, die du angesprochen hast. Ich selbst beschäftige mich quasi seitdem mit Handel und auch mit Marke und mit Marketing. Es ging bei mir dann im Studium genau um diese beiden Themen. Ich habe in Münster studiert, habe dort als Schwerpunkt auch die beiden Fächer Marketing und Handel belegt und habe dann am Handelslehrstuhl irgendwann meine Diplomarbeit geschrieben und wurde dann gefragt von meinem späteren Doktorvater, dem Professor Dieter Ahlert, Grüße gehen raus. Er ist inzwischen emeritiert im wohlverdienten Unruhestand und habe dort dann auch zu einem Handelsthema promovieren dürfen. Es ging um das Management von Handelsmarken. Also immer in der Hersteller-Handelsdiade, wem gehören eigentlich die Verfügungsrechte, wie sind die Machtverhältnisse, wem nützt denn eigentlich was, wer produziert denn vielleicht auch beides auf Herstellerseite, das in unterschiedlichen Branchen. Und so hat mich das dann insgesamt 9 Jahre in Münster begleitet, erst im Studium, dann zur Promotion. Und dann hat es mich ins schöne München in den Süden von Deutschland verschlagen. Aus der beruflichen Perspektive heraus, ich wollte unbedingt in die Beratung gehen. Das war so ein Wunsch unter einigen wissenschaftlichen Mitarbeitenden bei uns am Lehrstuhl und am Marketingzentrum. Wir haben uns da immer fleißig gegenseitig irgendwelche Cases gestellt, wie man das früher gemacht hat für die Bewerbungsgespräche in der Beratung. Und habe mich dann sowohl in München als auch in Hamburg, das waren so die beiden Städte, die mir am attraktivsten erschienen, beworben. Und habe mich dann am Ende im Prozess entschieden für eine kleine Beratung, eine sehr feine kleine Beratung, die vor allen Dingen inhabergeführte Unternehmen berät. Das war eine Welt, die mir sehr vertraut war, der mir sehr sympathisch war. Und das war die Firma Wieselborn Partner aus München, die da habe ich als junger Consultant angefangen und habe dort natürlich nicht nur Handel und auch Markenthemen beraten dürfen. Einmal quer durch die Bank vom Elektrostahlwerk über Steckdosenleisten bis hin zu Bauzulieferindustrie. Das sind dann so Wärmedämmelemente für auskragende Bauteile. Also ganz verrückte Sachen, aber eben halt auch weiterhin sehr viel Handel, sehr viel Markenthemen, sehr viel Industriethemen mit Markenbezug. Und habe da in den verschiedenen Stufen alles gelernt, was man über Strategieberatung lernen sollte und kann. Grüße gehen hier raus an meinen damaligen Chef, den Timo Renz. Timo, vielen Dank für diese hervorragende Lehrzeit. Und das hat mich auch sehr geprägt. Mein erstes großes Projekt war tatsächlich die Firma Schlecker, damals noch als junger Consultant, durfte dort zu Ende so ein bisschen als Vorstandsassistent für den damaligen CEO ein Jahr noch arbeiten. Und das war dann so 2 Jahre, bevor es dann auch gerade aus verschiedenen finanztechnischen Gründen dann am Ende, nicht nur, aber auch in die Schlecker-Insolvenz endete. Da waren wir dann schon nicht mehr beratend tätig. Hab dort sehr, sehr viel gelernt und auch in den Handelsprojekten seitdem immer viel von diesem Wissen einsetzen dürfen. Das vielleicht zu der ersten Zeit, bis vor 4 Jahren dann mich ein Ruf ereilte, doch vielleicht mir das Unternehmen der BBE genauer anzuschauen und dort als Alleingeschäftsführer und ein Jahr später auch als Gesellschafter einzusteigen.
Was mich natürlich noch interessieren würde, aufgrund deiner Markenprägung familiär, war es denn für dich dann auch eventuell eine Überlegung, die Markenperspektive zu verfolgen? Also inwieweit war für dich klar, nein, der Handel ist es?
Ja, die Frage stelle ich mir ab und zu, so alle paar Jahre immer mal wieder. Die Frage, ins Familienunternehmen einzusteigen, die hat sich tatsächlich explizit nie gestellt. Das Unternehmen wurde von meinem Großvater, meinem Vater schon in den 90ern an die Börse gebracht. Es wurde dann in den 2000ern ein Private Equity Unternehmen, ein Finanzinvestor verkauft. Per feindlicher Übernahme, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist inzwischen in sehr, sehr breit gestreut, in Besitz von vielen kleinen Investoren, vielen kleinen Aktionären. Ist sehr erfolgreich wieder, hat einen Schwerpunkt im Bereich alkoholfreie Getränke inzwischen aufgebaut. Ich glaube, mal so mit 40-45%. Und natürlich hat mich das auch immer gereizt. Ich habe mal ein halbes Jahr Praktikum bei Kraft Foods gemacht. Das ist so für so schöne Marken wie Jacobs und Milka und sowas verantwortlich. Das war auch eine spannende Zeit. Hat mir allerdings auch klar gemacht, ich mag das nicht gerne, in der Konzernwelt zu arbeiten. Wir haben damals, ich war im Außerhaus-Marketing mit meinem lieben Chef, dem Björn Quakernack, auch hier gehen Grüße raus, tollsten Werbekampagnen entworfen für den Außerhausbereich. Und man brauchte dann irgendwie noch 7 Unterschriften bis zu Legal irgendwo in Amerika. Und wenn dann irgendwann nach 8 Wochen die 7. Unterschrift da war, dann hatte der Wettbewerb schon eine ähnliche Aktion gemacht. Das war wahnsinnig frustrierend, wie lang die Entscheidungswege waren. Das muss heute nicht mehr so sein. Damals hat uns das immer ein bisschen geärgert, weil wir mit sehr viel Elan immer da durch die Handelslandschaft gegangen sind, auch gerade im Bereich Away from Home. Und das waren sehr, sehr lange Entscheidungszyklen. Deswegen Konzernwelt hat mich nie so gereizt. Marke reizt mich immer, auch immer noch bis heute. Ich freue mich immer, wenn ich Markenunternehmen beraten darf. Und auch, wir kommen bestimmt noch auf das Thema Handelsmarken zu sprechen. Handelsmarken, die ja auch schon sehr, sehr starken Markencharakter inzwischen haben. Insofern, ja, die Frage ist für mich auch Markenartikel, Industrie spannend. Habe ich mir schon oft gestellt. Ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass ich jetzt meine berufliche Karriere dem Handel gewidmet habe, auch über die vielen Jahre hinweg. Und der Handel ist so spannend, dass man, egal in welche Unterbranche man schaut, ob das jetzt Fashion, Möbel, DIY, ob das Fahrrad ist und Sport und Schuhe, alles so gleich ist, klingt völlig unterschiedlich, bis hin zu Lebensmittel, Lebensmitteldiscount. Und die Herausforderungen, die wir haben, werden nicht geringer. Und auch da werden wir bestimmt noch drauf zu sprechen kommen, Nina. Sie ändern sich auch in einer brutalen Geschwindigkeit. Also langweilig kann es einem da zumindest nicht werden.
Damit bleiben wir bei der Marke. Das würde ich gerne vertiefen. Wir kommen dann nochmal breit zum Handel. Die Marke. Was würdest du sagen, wie hat sich denn das Machtverhältnis zwischen Marken und Handel in den letzten Jahren verändert?
Ja, wie hat sich das Machtverhältnis verändert? Also jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man nicht pauschal alle Branchen über einen Kamm schert. Mein Eindruck ist trotzdem der, dass natürlich der Handel ja, deutlich an Macht gewonnen hat. Einmal durch Konzentration. Man braucht nur Lebensmittelhandel schauen mit den vier großen Anbietern, die über 80% des Marktes auf sich vereinen. Das ist ein Aspekt, also die Machtverhältnisse durch Konzentration. Ein anderer ist für mich auch natürlich ein steigender Eigenmarkenanteil. Da habe ich halt die Zugriffsrechte, habe ich die Verfügungsrechte über die Marke. Da bin ich als Handelsunternehmen im Driver's Seat. Und ich habe zusätzlich, und das ist eine recht aktuelle Entwicklung, natürlich auch eine Datenhoheit. Früher war es so im Lebensmittelhandel, da haben die Hersteller den Händlern im Jahresgespräch erklärt, wie der Markt funktioniert. Ja, die haben dann Daten eingesammelt für teure Marktstudien, viel Geld ausgegeben. Und der Handel hat dann da so ein bisschen in Jahresgesprächen geschaut, wie eigentlich die einzelnen Konsumgütermärkte sind, ja unglaublich viele, ne? Für den Händler auch nicht ganz bezahlbar. Aber, und das ist das Aber, jetzt mit den vielen Datenpunkten, die der Handel generiert, inzwischen unterstützt auch mit KI auswerten kann, bis hin zu eigenen Marketing-Plattformen, wo sie dann First-Party-Data erheben, das ganze Thema Retail-Media, online wie offline, gibt es inzwischen ja die Bewegung, und im Lebensmittelhandel ist die Rewe sehr weit führend. Der Christian Ravo hat irgendwann damals am Lehrstuhl, Christian, viele Grüße, mal Diplomarbeit bei mir geschrieben. Ja, der ist da führend in dem Bereich Retail Media bei der Rewe unterwegs. Die haben ja eigene Mediahäuser gegründet. Ja, also das heißt, sie verkaufen inzwischen Daten an die Industrie. Also das hat sich auch geändert, dieses Machtverhältnis. Deswegen würde ich sagen, wenn es um Marke, Marketing geht, hat der Handel tatsächlich ordentlich an Macht und Kraft gewonnen über die letzten Jahre.
Du sprachst auch schon die Eigenmarken an, die Bedeutung nimmt immer weiter zu. Auch das gerne nochmal, ne? Welche Rolle spielen Eigenmarken heute und welche Rolle werden sie zukünftig spielen?
Ja, auch da lohnt sich der Blick natürlich in die Branchen hinein. Es gibt ja, wenn wir jetzt den Lebensmittelhandel nehmen, eine der längsten Eigenmarkentraditionen, stark auch durch UK und auch die USA geprägt, in ursprünglich so einer Dreistufigkeit. Man hat so einen Preiseinstieg, hat irgendwann nur eine Mittemarke, und dann gibt es den einen oder anderen, der auch den Premiumbereich mit Eigenmarken abdeckt. Und wenn man in andere Branchen reinschaut, ob das jetzt Möbel ist, wo Marke eher eine geringe Rolle spielt, weil man halt zum Beispiel nur alle 15 Jahre eine Küche kauft. Ich weiß nicht, ob du mir sagen kannst, von wem deine Küche ist. Das fällt vielen schon schwer. Und wenn, dann sagen sie meistens so, ja, von Miele oder von Siemens oder von Bosch, ja. Und die machen halt keine Küchen, sondern die machen Elektrogeräte. Also da spielt Marke nicht eine ganz so große Rolle. Die wenigsten kennen überhaupt Marken im Möbelbereich. Und so zieht sich das durch die unterschiedlichen Branchen. Auch im Baumarkt spielt es nicht so eine ganz große Rolle. Auch das Eigenmarkenthema nicht eine ganz große Rolle. Aber was wir schon feststellen, auch in der Beratung, dass natürlich die Händler mit den Eigenmarken ein Differenzierungsmerkmal an der Hand haben, das sie auch nutzen, um für die Konsumenten dieses Gefühl der Exklusivität, das kriege ich nur bei dem und dem Händler. Also im Drogeriebereich fällt es vielleicht extrem auf. Die beiden Marktführer Rossmann und DM haben beide ungefähr 30 Eigenmarkenlinien und machen ungefähr ein Drittel des Umsatzes mit Eigenmarken. Und das ist, finde ich, in einem Bereich, wo man ja Produkte an die Haut, ins Gesicht und so weiter lässt, schon bemerkenswert. Und im Lebensmittelbereich gibt es natürlich auch tolle Beispiele, gerade der vier führenden Anbieter, was sie dort mit Eigenmarken alles bewegen. Und dann darf man nicht vergessen, die Betriebstypenmarken selbst, Nina, sind ja auch zu Marken geworden, erfüllen auch Markenfunktionen. Das heißt, natürlich ist Aldi, ist Lidl eine Marke, natürlich genauso Rewe, Edeka, bei DM und Rossmann. Das heißt, das Markenschild über der Tür, die Stahlkraft des Betriebstypes, den der Händler dort an die Tür schreibt, sendet natürlich auch die gleichen Vertrauenssignale, die gleichen Markensignale. Also auch da würde ich mal sagen, beide in beide Richtungen stärker. Die Bedeutung des Betriebstypes und die Bedeutung der Eigenmarken per se.
Ja, auch das wirklich eine relevante Entwicklung, das, was ja auch verknüpft ist mit Marken. Ja, mit Marken ist Vertrauen verbunden, und entsprechend, dass Eigenmarken auch im Pharmabereich, im Hautpflegebereich dann ja auch hier mit Vertrauen besetzt sind von den Konsumenten, bestätigt das ja auch. Wenn du jetzt Markenhersteller beraten würdest, ja, also Marken erfüllen ja auch die Funktion, Innovationstreiber zu sein. Was würdest du empfehlen, wie sie sich abgrenzen können von Eigenmarken und wie sie sich auch künftig behaupten können im Markt?
Also die Frage ist natürlich, müssen sie sich aktiv abgrenzen oder grenzen sie sich genau schon dadurch ab, was du jetzt ansprichst, nämlich dass sie, und das ist auch nicht mehr immer der Fall, weil in aller Regel noch Innovationsführer sind, dass sie vor allen Dingen natürlich Werbetreibende sind. Das heißt, sie geben viel Geld auch für die Positionierung aus, die in den Köpfen ankommen soll. Und was würde ich denen raten? Also was wir feststellen über die letzten Jahre natürlich, und das zieht sich auch durch viele Branchen, dass die Mitte-Marken immer mehr ins Hintertreffen geraten. Die Mitte-Marken sind für mich die, die nicht First Choice oder mindestens mal Relevant Set bei den Konsumenten sind. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was sind deine drei Lieblingsschokoladenmarken, wirst du wahrscheinlich direkt drei nennen können. Wenn ich dich dann aber nach den weiteren 10 frage, wird es wahrscheinlich schon dünner. Ja, und dann kommen vielleicht auch schon Eigenmarken, wo man dann vielleicht sagt, da ist der Preisentscheidungskriterium. Und genau bei diesen marktführenden Anbietern, da spielt die Marke noch eine sehr große Rolle, gerade diese Vertrauensfunktion oder wenn es besonders viele Produkte im Markt gibt, auch die Selektionsfunktion. Das ist ja so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal kognitive Entlastung, dass ich, wenn ich jetzt im Regal von 40 Nuss-Nougat-Cremes dann endlich meine Nutella sehe, ja, und die dann schnell in den Einkaufswagen legen kann und nicht noch 40 Etiketten hinten untersuchen muss. Was kann man Ihnen noch raten? Natürlich die Exklusivität der Marke auch bei der Zielgruppe stark aufzuladen. Viele Markenhersteller machen das durch Flagships, selbst im FMCG-Bereich gibt's den, kennst du bestimmt, M&M-Store, über 3 Stockwerke in Berlin am Kudamm. Es gibt den Rittersport, das Rittersporthaus, es gibt die Nivea-Häuser. Also insofern gibt's viele Marken, die tatsächlich auch in die Städte gehen, auf die Highstreet gehen, mit Flagships nochmal ihre Marke anders anfassbar machen. Sie haben ja im Handel nur bedingt die Gelegenheiten, mal über Zweitplatzierung besondere Regalaufbauten sich etwas stärker in den Vordergrund zu rücken. Und diese Flagships sind meistens ja auch kein Vertriebs-, sondern eher Marketingbudget, dienen dazu, dann diese Marke anfassbar zu machen, ne? Social-Media-Events dazu organisieren. Bei dem M&M-Store gibt es eine große TikTok-Bühne, gibt es Möglichkeiten, da Geburtstage zu feiern, gibt es einen riesen Merch-Anteil. Also einfach ganz viel drumherum zu bauen, das online zu verlängern, um dieses Preispremium und auch diese Besonderheit der Marke weiter zu befeuern. Und das kann ich natürlich den Markenstellern, Herstellern auch nur raten. Kümmert euch um eure Zielgruppe, eure Community, kümmert euch sowohl in den sozialen Medien darum, als natürlich auch in der Verfügbarkeit im Handel. Das ist die erste Voraussetzung. Im Studium haben wir immer von Ubiquität gesprochen. Das heißt, ich bin theoretisch zumindest mal überall erhältlich. Im Lebensmittelhandel bei einer Listung der 4 Großen schon mal relativ gut gewährleistet. Und dann gleichzeitig natürlich über Aktionen, über auch gerade im sozialen Medienbereich das Community Management einfach auch als Marke erlebbar zu sein. Nicht anonym, sondern erlebbar zu sein. Ich glaube, das bringt mehr als die Werbung im linearen TV oder die ganzzeitige Anzeige in irgendeiner Tageszeitung. Das kann man auch noch machen begleitend, nur es ist viel, viel weniger ein Sender, viele Empfänger, sondern mehr ein Dialog zwischen den Marken und den Konsumenten. Wenn man das hinkriegt, dann hat man, und das wäre auch mein Tipp an die Markenhersteller, hat man natürlich auch in Zukunft noch Chancen, dort am Regal sich durchzusetzen.
Ja, aber um das auch nochmal zu schärfen, du sagst ja auch, also alleinig die Lösung, ne, wir bauen jetzt da mal ein Showroom hin und das funktioniert dann, das reicht ja nicht. Also wenn du das noch einmal zusammenfasst.
Das reicht natürlich nicht. Ich meine, wir haben vorhin über die Vertrauensfunktion, ich habe sie kurz angesprochen, das ist aus meiner Sicht die einzig nachhaltig nicht kopierbare Funktion einer Marke, ne? Weil das baut sich ja ganz lange auf und das baut sich nicht nur auf dadurch, dass ich ein Showroom hinstelle, sondern dass ich vielleicht dort Events mit meiner Community organisiere, dass ich das entsprechend verlängere, dass nicht nur die wenigen Leute, die zum Beispiel in Köln, in München, Berlin oder Düsseldorf diesen einen Showroom sehen, davon etwas haben, sondern eine breite Mehrheit der Konsumenten auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel in den Social Media damit in Berührung zu kommen. Und natürlich sind es klassische Themen wie eine hohe Produktqualität, ansprechendes Verpackungsdesign und natürlich sind wir auch bei dem Thema grundsätzlich, welche Werbebotschaften, wie positioniere ich die Marke, Innovationsführerschaft, welche neuen Produktvariationen bringe ich auf, die Marke immer frisch zu halten. Das wären für mich so die klassischen Themen. Das machen die Händler mit ihren Eigenmarken inzwischen aber auch schon sehr, sehr gut. Ja, deswegen muss ich immer wieder überlegen, was kann ich denn noch tun, dort mich ein bisschen zu differenzieren über die Platzierung im Regal hinaus, ja, weil da bin ich dann eine von 20.000, 30.000 Facings, die ein Vollsortiment da heute im Regal stehen hat.
Ja, jetzt haben wir zu den Marken gesprochen. Jetzt möchte ich gerne mit dir die Konsumenten beleuchten und du siehst, wir hangeln uns hier schrittweise in Richtung Handel. Viele Käufe lassen sich ja heute in Minuten online erledigen. Ist denn künftig Bequemlichkeit der dominante Wettbewerbsfaktor?
Es kommt drauf an, was du einkaufst, Nina. Also es ist so, dass haben Studien, ich glaube GfK, HDE und ein paar andere auch gezeigt, dass tatsächlich inzwischen, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, aber so um die 50%, ungefähr die Hälfte, sagen wir mal die Hälfte der Online-Einkäufe gar nicht allein aus dem Preis, dem günstigsten Preis heraus entsteht. Man hat ja heute inzwischen auch viele, die Versandkosten erheben und so weiter, sondern tatsächlich aus Gründen der Bequemlichkeit. Genau das, was du ansprichst. Und das ist natürlich spannend, weil wenn man mal überlegt, wie viel Aufwand es heute ja macht, wenn ich in den stationären Handel gehe. Jetzt wohne ich noch ein bisschen außerhalb von München. Ich muss vielleicht am Sonntagmorgen mich noch mal gescheit anziehen, wenn ich in die Stadt will. Ne? Nicht, dass man noch da in einer Jogginghose gesehen wird mit dem Augenzwinkern. Aber ich brauche auf jeden Fall irgendwie einen Weg in die Stadt. Mit dem Auto, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir wissen in München, alle, die hier zuhören, wie gut das manchmal auch funktioniert, nicht. Und dann muss ich natürlich irgendwie ins Geschäft kommen. Dann muss ich hoffen, dass ich eine freundliche Verkäuferin und Verkäufer habe, dass das Produkt da ist, dass es mir passt. Und dann muss ich wieder zurück. Also ich nenne das mal, ich fasse das mal zusammen unter Transaktionskosten. Ja, also wie viel Aufwand muss ich betreiben, um dann offline zu diesem Produkt zu kommen? Und der andere Case ist samstags morgens, vielleicht habe ich wirklich eine Jogging- oder eine Sporthose an, bestelle das Ganze in 5 Minuten auf Amazon. In München kann man Glück haben, dass es am selben Nachmittag noch da ist und gehe dann mit der Sporthose nach draußen und spiele mit meinen Jungs Fußball. Also das ist der Case. So. Und was muss der Handel eigentlich tun, damit ich das trotzdem auf mich nehme? Ne? Das werde ich vielleicht gar nicht jeden Samstag machen, sondern vielleicht gehe ich an 3 von 4 Samstagen lieber zum Fußballspielen und bestelle ein paar Sachen online und beim Lebensmitteleinkauf schaue ich, dass ich da irgendwie die Randzeiten nutze und fahre vielleicht noch persönlich hin, weil ich selber noch am Obst- und Gemüseregal aussuchen kann, was ich da haben möchte. Und gehe aber bewusst dann trotzdem einmal im Monat in die Stadt, auch für eine längere Zeit, kombiniere das vielleicht mit verschiedenen Produkten, die ich mir dort anschauen möchte, vielleicht auch noch mit einem Restaurantbesuch oder unter der Woche mit einem Arztbesuch kombinieren das viele, ja, oder sich einfach mit Freunden treffen. Der Hauptgrund, das ist ja so spannend, wenn man sich Studien anschaut, warum die Menschen in die Innenstadt kommen, ist tatsächlich immer noch nach wie vor Shopping mit weitem Abstand. Und das über alle Generationen weg, gerade bei den jungen Leuten. Und wir haben gerade wieder eine Umfrage in München mit über 1000 Innenstadtbesuchern gemacht. Das ist sogar die jüngste Generation, sagen wir mal, der bis 25-Jährigen, die viel häufiger bei denen in die Stadt kommen. Ja, und die auch als Hauptgrund Shopping anzeigen. Das heißt, es muss Gründe geben, warum das immer noch, auch trotz der höheren Bequemlichkeit online, die Leute in die Innenstadt zieht. Und das ist natürlich jetzt genau die Frage, was sind die Gründe? Und das muss man, glaube ich, runterbrechen, einmal auf das Gesamterlebnis Innenstadt, auf das Erlebnis in den verschiedenen Handelshäusern und dann natürlich auf das ganz persönliche Erlebnis, das ich dort vielleicht mit Freunden habe, dass ich dort, indem ich Menschen treffe, habe, durch sozialen Austausch, dadurch, dass ich da an die Luft komme, dass ich mich bewege. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe, warum sich das lohnt, stationär einzukaufen, und ich bin großer Verfechter davon. Aber am Ende muss das Erlebnis stimmen.
Das ist ja auch grundsätzlich das Thema auch von Malls natürlich, ja, Erlebnis zu verbinden, Menschen dort anzuziehen und quasi Hobby-Freizeit mit Window-Shopping und letztendlich Einkaufen zu verknüpfen. Ich würde gerne nochmal betrachten, also auch das Thema Innenstadtentwicklung, ja, was ist denn die Rolle auch, die hier eine Stadt, eine Kommune einnehmen sollte, weil die Frage, die sich ja dann auch oft ergibt, ist, inwieweit sollte nicht der Handel der Treiber sein? Aber wie verlagert sich denn eigentlich auch hier Verantwortung?
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie sich so verlagert, Mina, oder ob sie einfach an bestimmten Stellen noch nicht ausreichend angenommen wird. Natürlich ist der Handel verantwortlich, auf seiner Fläche ein gutes Erlebnis zu bieten. Das ist mal das eine. Und das ist das, was dann manchmal so als Innenstadtsterben bezeichnet wird. Der Begriff gefällt mir gar nicht. Das ist etwas, was an anderer Stelle mitgelöst werden muss. Warum gefällt mir der Begriff nicht? Weil das natürlich irgendwie so einen fatalistischen Charakter hat. Ne? Oh, die Innenstadt bei meiner, jetzt bin ich Bürgermeister irgendwo, meine Innenstadt stirbt. Ach, wie schade, ich organisiere schon mal die Beerdigung. Das ist ja der falsche Ansatz. Sondern ich muss ja sagen, was kann ich denn als Stadt auch tun, damit das nicht passiert? Und die allerwenigsten Städte, und mir sind ein paar Beispiele bekannt, wo es auch funktioniert, aber die allerwenigsten Städte machen das konsequent. Und da wird meistens gleich immer gesagt, ja, ich ich hab das Budget nicht, ich habe das Geld nicht. Vielleicht fängt man mal ein bisschen früher an und für mich sind das drei ganz wesentliche Punkte. Was ist denn überhaupt der Grund, warum ich in eine ganz bestimmte Innenstadt kommen soll, wenn ich nicht nur dort wohne, sondern vielleicht auch von außerhalb? Also ich nenne es mal eine Vision, ein Einkaufsgrund, eine Geschichte, Storytelling rund um diese spezifische Innenstadt. So, wenn ich das schon nicht habe, werden sich alle meine Bemühungen ja nicht in die gleiche Richtung wenden. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich sollte ja irgendwo eine Anlaufstelle finden, wo ich diese Verantwortung auch bündeln kann. Ob das jetzt Business Improvement Districts sind, ob das eine Stadtfördergesellschaft ist, ob das innerhalb eines Referats stattfindet, ob es eine City Managerin, City Manager gibt, bis hin zu Stadtmarketingorganisationen. Es braucht auf jeden Fall Verantwortlichkeit, die auch von der Kommune mit unterstützt wird. Also auch von der städtischen Bürokratie mit unterstützt wird. Da geht es natürlich dann auch um Vorschriften, wen siedle ich an und so weiter und so fort. Komme ich gleich nochmal drauf. Und das Dritte ist natürlich dann bewusst auch diese Orchestrierungsrolle wahrzunehmen. Was heißt das? Ich muss ja zunächst mal wissen, wer sind denn alle meine Stakeholder? Die Händler sind ja schnell bekannt, ne? Die kann ich sehen, Filialen habe ich dort, kenne ich aber auch alle Gastronomen, die kenne ich meistens auch noch. Und jetzt wird's kompliziert, eine Gruppe, die man nicht vergessen darf, kenne ich auch alle Immobilienmitspieler, kenne ich alle Vermieter, kenne ich alle Eigentümer. Wenn ich die nicht mit einen Tisch hole, dann passiert das, was in vielen Innenstädten auch zu diesem, ja, ich sag jetzt mal schlechten Begriff des Innenstadtsterbens führt, nämlich eine Negativspirale von Besatz und Frequenz. Was meine ich damit? Wir kennen alle die Beispiele, dass gerade in Hauptbahnhofsnähe qualitative Einzelhandel, Fachhandel verschwindet zugunsten von, ich mach's mal konkret, 1-Euro-Shops, den berühmten Heilbronner Dönerläden, bis hin zu irgendwie Spielhalle, Friseur, Nagelstudio, Barbershop, you name it. Und was passiert mit diesem, ich nenne es jetzt mal Downgrading der Qualität im Besatz, also der, sagen wir, des Angebots, verändert sich auch die Frequenz. Also die Menschen, die dorthin kommen, um dort sich aufzuhalten und einzukaufen. Das wird irgendwann dazu führen, dass auch die letzten Fachhändler, denen, sagen wir, ihre Kundschaft dann wegbricht, weil sie einfach nicht mehr dorthin kommen, auch ihre entweder Läden schließen oder ihre Lage verändern, also ihr Geschäft verlagern. Das ist, führt wiederum dazu, dass dort wieder vielleicht nach den höchsten Mietzahlungen, dann kommt noch ein Matratzengeschäft und vielleicht noch einmal ein Barbershop und noch ein Nagelstudio hin. Das heißt, in dieser Negativspirale immer mehr sich die Frequenz und der Besatz verschlechtert. Und wenn ich da nicht eingreife und, sag mal, irgendein Vermieter, der vielleicht über eine Briefkastengesellschaft in Luxemburg irgendwo in Amerika sitzt und dem Mainz jetzt nicht wichtig ist, ja, oder Oberhausen oder welche Stadt auch immer, dann habe ich ja keine Chance, da einzugreifen. Und es gibt Beispiele, Mittel und Wege, wie man natürlich auch das orchestrieren kann. Es gibt Städte und Gemeinden, die ein sehr starkes Leerstandsmanagement haben. Das heißt, für jeden potenziellen Leerstand haben die schon 2, 3 Ideen, wer da hingehen könnte, sprechen aktiv die Vermieter an, versuchen in so eine Orchestrierungsrolle zu kommen. Und das ist natürlich was, wenn mir das gelingt, was auch eine negative Entwicklung wieder zurückdrehen kann. Und das wäre auch mein Appell an alle Verantwortlichen in den Städten. Versucht eine Verantwortungsstelle, versucht eine Vision und versucht die ganzen Stakeholder an einen Tisch zu bringen, sodass ihr mit diesen drei Punkten, sagen wir mal, eure Stadt wirklich mit einem Konzept wiederbeleben könnt. Ja, und auch wieder die richtige Frequenz und den richtigen Besatz in die Innenstadt holt.
Wie ist es mit dem Faktor Wirtschaftskraft? Es gibt ja nun mal auch wirtschaftsstarke und wirtschaftsschwache Regionen und natürlich fällt das in wirtschaftsstarken Regionen leichter durchzusetzen.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Jetzt gibt es natürlich inzwischen auch viele diskontierende Formate, die sehr erfolgreich sind und die einer Innenstadt immer noch besser tun als, sage ich jetzt mal, die von mir vorhin angesprochenen etwas schwierigen Besatze. Also ob das jetzt ein Teddy, ein Taco, ein Woolworths, ein Pepco, ein Action ist oder ein Minisu. Ja, das ist die Frage, wie groß ist die Innenstadt, weil auch die richten sich natürlich so ein Stück weit nach Kaufkraft, Zentralität und ist das jetzt eine 20.000 Einwohnerstadt oder eine 5.000 Einwohnerstadt oder ist es halt eine der großen Innenstädte? Ich glaube, dass man selbst in ganz kleinen Städten, auch mit den kleinen Inhaber geführten Unternehmen, wenn man sich zusammentut, ganz, ganz viel machen kann. Die Frage ist, tut man sich schon zusammen? Sieht man sich noch als Wettbewerber oder sieht man sich als ganze Einheit? Du hast vorhin das Thema Mall angesprochen. Wir haben ja eine Schwesterfirma, die IPH, die über 20 Center managt. Daher kennen wir ganz gut dieses Umfeld Mall. Und das ist natürlich so ein bisschen wie eine Innenstadt, aber überdacht mit einem höheren Durchgriffsrecht. Ja, das heißt, ich kann sehr viel stärker steuern, wer wie lange als Mieter reingeht. Ich habe sozusagen einen großen Vermieter. In dem Fall vertreten wir den Eigentümer und managen dieses Center fremd und sind immer auf der Suche nach den richtigen Konzepten, nach den guten Konzepten, die miteinander funktionieren und die inzwischen meistens nicht nur Handel sind, sondern eine Kombination aus Handel, aus Gastronomie, aus Entertainment und aus Dienstleistung. Das heißt, auch das ändert sich ein bisschen. Auch so muss ich Innenstadt denken. Es muss nicht überall 4 Stockwerke Handel haben. Die A-Lagen verkürzen sich horizontal wie vertikal. Das heißt, vertikal, sie konzentrieren sich vor allen Dingen gerade in kleineren Städten aufs Erdgeschoss, auf die Erdgeschosslagen und horizontal ist immer das Ausfransen außerhalb des Innenstadtzentrums geht zurück. Das heißt, ich habe eine kompaktere Innenstadt. Und wenn ich das alles bedenke und aktiv steuere, dann habe ich natürlich auch eine Chance, dass so eine Innenstadt wieder funktionieren kann. Und dann glaube ich auch, Nina, dass das auch für kleinere Städte funktionieren kann.
Und die Frage ist ja auch schlussendlich, was passt für jede Gemeinde und was ist schlussendlich dann auch passend attraktiv? Also ne, für den einen ist es die Mall, für mich wäre es eine kleine, süße Innenstadt mit vielen Läden.
Ja, genau. Und da kann man ja auch in einer Innenstadt beides vereinen. Ich war in Erfurt auf einer Keynote eingeladen, habe dort auf der Krämerbrücke übernachtet und die gehört tatsächlich, ich meine mich zu erinnern, einer Stiftung und da sind nur ganz, ganz kleine inhabergeführte Geschäfte, die zu sehr günstigen Ladenmieten dort von handgestützten Figuren bis selbstgemachten Eis, Spezialitäten aus der Region, Kunst, die ausgestellt wird. Genau das bisschen romantische Bild einer Innenstadt dort sehr zentral verkörpern und drumherum gibt's trotzdem natürlich ganz viele große Einzelhändler, Bräuninger oder wer auch immer, die dort alles andere auch abdecken. Das heißt, es muss auch kein Widerspruch sein, kleine, schöne Handelslagen zu schaffen, die vielleicht nicht über die ganze Innenstadt sich ziehen, aber die bewusst auch gefördert werden. Ne? Also von der Stadt bewusst mitkuratiert werden, von der Stiftung mitkuratiert werden. Finde ich ein schönes Beispiel, wer mal da ist auf der Krämerbrücke, sollte sich das mal anschauen. Das ist dann alles ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, so ein kleines bisschen und trotzdem macht es ganz viel Freude. Ne? Und man kann danach immer noch in die Innenstadt gehen und dann andere Besorgung machen. Und das, glaube ich, funktioniert auch in kleineren Städten als in Erfurt noch gut.
Und das ist ja ein schönes Beispiel. Du meintest eingangs, dir fallen verschiedene gute Beispiele ein. Wir sprachen auch zum Thema Verantwortlichkeit. Nichtsdestotrotz, einer muss den Anfang machen. Hättest du jeweils ein Beispiel für eine Innenstadt, wo es eher handelsgetrieben war, die Entwicklung, und ein Beispiel, wo es dann eher kommunengetrieben war?
Also jetzt muss man sagen, nehme ich jetzt mal München als ganz großes Beispiel. Wir haben natürlich einen ganz, ganz starken Einzelhandel. Und ich glaube, in den Top 7 Städten ist das immer auch handelsgetrieben, weil die ganzen großen Konzepte auch aus dem Ausland natürlich immer erst in die Top 7 Städte kommen. Das heißt, da ist immer eine positive Dynamik drin. Wir haben zuletzt die Eröffnung vor einem Jahr im Westfield in Hamburg gesehen mit vielen großen Marken. Und das ist natürlich von damals Uniball sehr, sehr stark handelsgetrieben. In München auch sehr vieles sehr stark handelsgetrieben. Nichtsdestotrotz haben wir in München beispielsweise eine City-Managerin. Wir haben diese Verantwortung, von der ich gesprach, aufgehangen im Referat für Arbeit und Wirtschaft. Also alles mit sehr viel Wirkkraft ausgestattet. Mit dem Dr. Scharf jetzt da an der Spitze. Also insofern wäre für mich München, aber Hamburg wäre natürlich ein gutes Beispiel als die Top 7 Städte, wo es sehr stark handelsgetrieben ist. Wo es stark kommunengetrieben ist, mir fällt ein in der Nähe von Nürnberg, das ist Fürth, die kleine, etwas kleinere Stadt Fürth, die sich ja gegen den großen Handelsstandort Nürnberg auch behaupten muss. Da weiß ich von einem sehr engagierten Leerstandsmanagement, von einer sehr engagierten ja, ich glaube, es sind sogar 2 oder 3 Verantwortliche in der Stadt, die sich genau darum kümmern, sehr bewusst auch durch Vorgaben, wie sie sollten Fassaden aussehen, wie soll Weihnachtsbeleuchtung aussehen, wie soll Osterschmuck aussehen. Also die sich einmal sehr kuratiert um die Innenstadt kümmern und auch sehr kuratiert um den neuen Besatz kümmern. Ne? Wenn die wissen, oh, da ist ein Wackelkandidat, wir wissen schon 3, die da danach reingehen könnten, wir hören schon mal vorsichtig nach beim Vermieter, ob er das auch so sieht. Also das finde ich, also sind 2 mal faszinierende Beispiele. Und vielleicht ein drittes, was mir einfällt, was noch stark handelsgetrieben ist, aber nicht so groß ist, da muss man mal in die Stadt Cham gehen, das ist glaube ich so zwischen Nürnberg und Regensburg, da gibt es die Firma Frei und die Firma Frei hat immer mehr Leerstände aufgekauft über die letzten, ich glaube fast Jahrzehnte, federführend auch mit dem Helmut Hagner, der dort an der Spitze arbeitet. Und was sie machen, sie integrieren diese Leerstände in ihr bestehendes Handelskonzept aus Modewelt, Sportwelt bis hin zu Möbeln und akzeptieren einfach nicht, dass dort diese Innenstadt an Qualität verliert und kaufen einfach sich ein in jeden Leerstand und erweitern ihr Unternehmen. Ich glaube inzwischen aus 13 oder 14 Geschäftshäusern über verschiedene Wege miteinander verbunden. Ganz tolles Beispiel. Hohe Beratungsqualität sind sehr erfolgreich, soweit ich weiß zumindest. Und das wäre auch ein tolles Beispiel, wie der Handel selbst das in die Hand nimmt. Jetzt kann man aber auf der anderen Seite sagen, da wäre es natürlich schön, wenn die Stadt und die Kommune natürlich dort auch einen stärkeren Einfluss hätte. Ich hoffe, dass das trotzdem der Fall ist, was Genehmigungen und so weiter angeht. Aber es ist ein sehr, sehr starkes individuelles unternehmerisches Engagement von einem einzelnen Unternehmer, der dort in dieser Stadt wirkt.
Ja. Wenn wir das jetzt noch einmal abholen mit deiner aktuellen Aufgabe, beziehungsweise hier auch nochmal den Faden aufgreifend, ja, deine Markenkompetenz und dann aber auch deine große Begeisterung für den Handel. Du hast dich ja auch direkt für die Handelsberatung entschieden, bist jetzt Geschäftsführer der BBE. Was sind hier deine Hauptthemen, die dich jeden Tag antreiben?
Ja, also zunächst mal vielleicht für die Hörer, die BBE gibt's ja auch schon sehr lange. Ne? Wir werden nächstes Jahr 75 Jahre alt. Wir sind in der Gruppe so 180 Berater, die sich auf den Handel spezialisieren. 55 davon sind in der Beratung bei mir. Wir haben neben der klassischen Strategieberatung und der Beratung in allen Funktionsbereichen des Handels auch einen sehr starken Mittelstandsfokus. Wir bieten Tools an für die ganz kleinen Händler auch, die dann nicht Hunderte und Tausende von Euros kosten, sondern auch bezahlbar sind. Und wir bieten sehr viele ERFA-Gruppen. Wem das nicht so viel sagt, das sind so Erfahrungsaustauschgruppen, wo so 10, 12 Unternehmerinnen und Unternehmer sich 2-mal im Jahr treffen, sich zu ihren Konzepten austauschen. Und darüber hinaus sind wir sehr stark in der Standortberatung, in der Immobilienberatung, das heißt Baurechtschaffung, gerade für die Lebensmittelhändler, wenn die ihren Markt erweitern wollen. Das ist in Deutschland herrlich überbürokratisiert mit 16 Landesentwicklungsplänen, regionalen Bauplänen etc. pp. Da möchte ich gar nicht zu tief ins Detail gehen. Da schreiben wir Gutachten. Und was bewegen uns für Themen, was bewegen mich für Themen? Also natürlich ist die alte Binse Handel ist Wandel aktueller denn je. In einer Wahnsinnsgeschwindigkeit kommt KI noch dazu. Wir haben das ganze Online-Thema, was den Handel transformiert hat, gar nicht unbedingt zum Negativen. Nur für diejenigen, die das lange Zeit ignoriert haben, ist der Druck hoch geworden. Wir haben aber auch ganz, ganz operative Themen. Das Thema Fachpersonal zu finden, das Thema Nachfolge, gerade in den mittelständischen Unternehmen. Wer möchte denn aus der jungen Generation dann auch das Unternehmen der Eltern wirklich noch fortführen mit den Arbeitszeiten, mit den Risiken, mit der geringen Marge im Handel. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und wir sehen es in den Statistiken, dass natürlich auch es zu einer Überalterung der Inhaber kommt. Das heißt, immer weniger Junge rechtzeitig einsteigen, sodass wir da von einem ganz, ganz großen Thema stehen. Das ist mit allen Gesprächen, die wir mit auch Verbundgruppen, mit großen Verbundgruppen führen, immer eins der Top-Themen. Und dann sind es natürlich klassische strategische Themen. Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unser USP? In dieser sich verändernden Welt sind wir nach wie vor diejenigen, die über eine stationäre Kompetenz kommen, sind wir Multi-Channel-Anbieter, die die Welt miteinander verbinden. Der ein oder andere setzt vielleicht stärker auf E-Commerce. Und das nächste ist, was heißt das für unser Sortiment? Was heißt das für unseren Preisaufbau? Was heißt das für unsere Beratungslogik, für unsere Services? Also all das sind Themen, die uns tagtäglich beschäftigen. und in denen wir den Händlern Hilfe anbieten können und anbieten dürfen, von klein bis groß. Und ich auch trotz vieler Aufgaben auch selbst immer noch mal wieder beraten darf, hin und wieder. Das ist eine Leidenschaft und deswegen freue ich mich, dass ich dort neben den vielen Führungsaufgaben tatsächlich auch noch operativ im Geschäft aktiv bin.
Ja, diese Leidenschaft, wenn man dich kennt, die merkt man auch sehr intensiv.
Das ist vielen Dank dir.
Sinn. Noch ein Punkt dazu. KI, klar, in aller Munde, teilweise auch mit Sorge besetzt. Da finde ich ja auch immer mal wieder wichtig, dass man das in Relation setzt, auch zur Kraft des stationären Handels. Hast du hier eine Botschaft, die du nochmal an unsere HörerInnen mitgeben möchtest?
Ja, also mich haben in den letzten Wochen zwei Veranstaltungen geprägt. Eine ganz wunderbare Veranstaltung von Bonial in Berlin. Da haben wir uns, glaube ich, auch zum letzten Mal gesehen. Da war dann eine Dame, die sich selbst auch Strategieberaterin genannt hat. Es ging vor allen Dingen um Agentic Commerce. Und ich habe sie am Ende des Vortrags dann gefragt, wenn sie von Agentic Commerce redet, dann meint sie wahrscheinlich E-Commerce, ja, weil so ein Agent fährt ja nicht mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt. Und das hat sie bestätigt. Und was ich da so ein bisschen schwierig finde, da waren ja über 100 Händler mit im Raum, dass der Anteil Einkaufens am Gesamtumsatz im Einzelhandel, der ist noch wahnsinnig hoch. Also wir reden von einem E-Commerce-Anteil, der liegt irgendwo so bei 13-14%. Das sind immerhin auch 100 Milliarden, also ist nicht wenig. Das soll gar nicht das Ganze schmälern, aber wir haben immer noch 87-86%, die stationär getätigt werden. Die gute Dame, sie hat einen super Vortrag gehalten, sprach vom Jahr 2030 und sprach dann aber auch von fliegenden Turnschuhen und dass dann Agenten alles für uns einkaufen. Und die Prognose für 2030, die liegt irgendwie bei zwischen 14-15%. Sind wir immer noch bei 85%. Und jetzt nehmen wir mal an, dass tatsächlich dieser Agentic Commerce Anteil dann schon vielleicht 1%, 2% ausmacht. Das ist immer noch viel Geld. 1 oder 2 Milliarden. Ein Markt, der in 3,5 Jahren 1 bis 2 Milliarden groß ist, finde ich jetzt nicht wenig. Dann reden wir, wenn man das mal übersetzt, von 0,16% des gesamten Handels. Und da finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man dann alle verrückt macht. Es wird alles von Agenten eingekauft. Ne? 0,16% im Vergleich zu alles wird von Agenten eingekauft. Das ist das erste Event gewesen. Dann war ich letzte Woche auf dem Miracle Summit. Miracle machen große Datenplattformen, Marktplätze für Online-Händler. Und da ging es sehr stark um Retail Media und um Agentic Commerce, aber nicht darum, dass Agenten einkaufen. Wir wissen auch, OpenAI hat es gerade eingestellt, bis auf Weiteres, den Checkout, sind stärker auf das Thema Retail Media gegangen. Das heißt, was ich schon glaube, und da bin ich voll bei der Dame auch, die in Berlin vorgetragen hat, dass wir als Händler uns vorbereiten müssen, wie funktioniert die Suche nach Produkten, wie funktioniert die Customer Journey. Die wird in allermeisten Fällen in der Zukunft in einem LLM oder in einem von LLM gestützten Suchmaschinenumfeld funktionieren. Das heißt, natürlich ist es total wichtig, dass ich mich auf diese Agenten, die Informationen bereitstellen, einstelle, dass ich Informationen den Agenten anbiete. Ne? Dieses Geo, kann man Geo nennen, kann man auch sagen, es ist einfach ein SEO in einem anderen Kontext. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber was ich meine ist, ich muss natürlich für jede Form von Suchmaschine, ob mit oder ohne KI, auffindbar sein. Und wenn ich zukünftig auch vielleicht per Sprache sage, hey ChatGPT, sag mir doch mal, wo gerade gute Poloshirts im Angebot sind, dann muss ich halt aufpassen, dass ich als Händler oder als Poloshirt-Hersteller irgendwie da mitspiele. Ja, weil sonst bin ich in dieser Customer Journey abgehängt. Und das wird einen ganz großen Teil ausmachen. Da reden wir nicht von 0,16%, sondern reden wir von einem ganz großen Anteil. Alle Journeys, die heute schon online beginnen, werden dieser Transformation folgen. Und vielleicht wird es sogar noch ein steigender Anteil sein von Journeys, die mit genau solchen Anfragen beginnen. Und deswegen sage ich, es sind zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Wie viel kauft der Agent tatsächlich wirklich selber ein mit Checkout im LLM? Und wie sehr beeinflusst er die Customer Journey? Das erste würde ich sagen, ist überschaubar. Ist gut, wenn man sich damit beschäftigt. Vielleicht gibt es ein paar Use Cases, wo das auch sinnvoll ist. Gerade so bei den Low-Involvement-Routen. Ne? Ich hab ja 4 Kids. Und wenn ich überlege, wie oft ich mein Amazon-Sparabo für Windeln geändert habe, weil keiner möchte diese Möbelkartons mit Windeln nach Hause schleppen. Zum Glück sind die Jüngsten gerade so ein bisschen raus aus dem Alter. Das Problem haben wir also nicht mehr. Dann hätte das super auch ein Agent für mich übernehmen können. Ne? So irgendwie alle paar Monate sagen, Mensch, die kleine Helena, der kleine Leopold müssten doch jetzt eine neue Windelgröße haben. Ich habe die neuesten Angebote recherchiert. Ich stelle das mal um. Das wäre toll gewesen. So musste ich das immer im Nachhinein machen, wenn meine Frau mich dann mal aufmerksam gemacht hat. Die passen nicht mehr. So. Also insofern gibt's Use Cases. Und das andere, der viel größere Bereich, ist natürlich die Informationsroute. Wie komme ich denn ins Relevant Set? Wie komme ich denn auf den Einkaufszettel? Wie komme ich denn in die Suche, in die Customer Journey?
Und ich möchte gerne noch namentlich die Dame erwähnen, die auf dem Bonial Retail Summit gesprochen hat, nur um sie zuzuordnen. Das ist die Jasmin Seitel von Different.
Sehr gut, genau. Grüße gehen raus an Jasmin. Bitte nicht böse nehmen. Mir war nur die Klarstellung wichtig. Ich finde es total wichtig, dass das in den LLMs eine große Rolle spielt und auch bei der Suche. Nur, dass es halt beim realen Einkauf noch eine etwas untergeordnete Rolle hat.
Ja, prima. Damit kommen wir langsam auf die Zielstraße. Ich möchte dich gerne einem Branchengewitter stellen, ja, oder dich ins Fragenbällebad werfen, wie auch immer. Dazu habe ich einige Branchen herausgepickt, ja, wenn du da bitte ganz kompakt deinen Eindruck gibst. Lebensmittelhandel.
Lebensmittelhandel, da ist vor allen Dingen Effizienz wichtig. Also man möchte schnell, günstig, verlässlich einkaufen. Dann ist das eine positive Customer Journey. Geht um Orientierung, Wegeführung, Verfügbarkeit, Self-Checkout. Und das zeigt auch da, das ist eine Form von Erlebnis fernab von Events.
Consumer Electronics.
Consumer Electronics, sehr stark im E-Commerce verhaftet inzwischen auch durch viele E-Commerce-Anbieter und haben so ein bisschen das Problem, dass auch sehr viele billige Angebote gerade von den Fernost-Plattformen kommen. Nichtsdestotrotz halte ich auch da stationären Handel, gerade wenn er wieder stärker in Innenstädte verlagert wird, für sinnvoll, weil sehr beratungsintensive Produkte dort angeboten werden. Insofern zweigeteilte Meinung.
Möbel.
Möbel haben es total schwer gerade, aus ganz verschiedenen Gründen. Wir haben ja, und da muss ich ein bisschen längere Antwort mir ausnehmen, haben natürlich eine Situation mit einer hohen Sparneigung und einer geringen Anschaffungsneigung. Wir haben extrem lange Kaufzyklen. Zu Corona hat jeder seine Wohnung, seinen Garten aufgemöbelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, da sind immer noch Nachwirkungen nach diesem absoluten Branchenhoch, nach so einer Sonderkonjunktur. Möbel stehen extrem unter Druck mit den großen Flächen, mit sinkenden Frequenzen. Und was aber spannend ist, letzter Satz dazu, dass der Online-Anteil zwar nicht besonders hoch, ich glaube so 15, 16, 17% sind wir irgendwo jetzt. 95% davon kommen aber von den Stationären, anders als in vielen anderen Warengruppen. Das heißt, sehr stark der E-Commerce getrieben von den großen stationären Anbietern.
Und zuletzt Fahrrad.
Du hast hier spannende Branchen ausgesucht. Also Fahrrad war ja zur Corona-Zeit absoluter Hype. Da ging es nur darum, das, was man gekriegt hat, zu verteilen an die lange Warteliste. Man kennt das so ein bisschen aus der Seefahrt. Bei schönem Wetter sind die meisten gute Kapitäne. Jetzt, wo der Wind tatsächlich richtig entgegenbläst, zeigt sich natürlich bei vielen Fahrradhändlern auch, wer gut wirtschaften kann, wer gut bestellen kann. Das ist eine der Branchen, wo wir sehr intensiv seit Jahren beraten und wo es inzwischen natürlich auch um Überbestände, um Liquiditätssicherung geht. Also Fahrrad nach wie vor spannend, aber nicht jeder braucht ein zweites E-Bike und ein drittes Gravelrad. Insofern auch da eine hohe Marktsättigung und da ist das Geschäft deutlich schwieriger geworden als noch vor 3-4 Jahren.
Und damit zu meinen letzten zwei Fragen. Lieber Johannes, ich frage sonst gerne auch nach Kraftquellen. Ja, was gibt dir Kraft in deinem Fall? Du bist für mich das Duracell-Häschen. Ja, übrigens neuerdings ja auch ein Showhase, ja, zuletzt bei Stern TV. Da braucht man nicht fragen, wo nimmst du Kraft her? Da ist eher die Frage, wie findest du zur Ruhe?
Ja, das ist eine super Frage. Ja, was ich tatsächlich versuche bewusst auch, und das möchte ich auch, dass alle meine Mitarbeitenden sich das auch ähnlich nehmen, also mir bewusst Freiräume zu nehmen. Wenn es mal wieder eine Woche lang ganz viel gab, ganz viel unterwegs und lange Zeiten, dann nehme ich mir auch mal einfach die Freiheit, am Freitag schon um 5 oder 4 aus dem Büro und dann halt einfach an die frische Luft mit den Kids im Garten. Also die Kinder sind natürlich eine Riesenkraftquelle und darüber hinaus sind es ganz viele Routinen. Also da könnte man jetzt auch wieder einen eigenen Podcast zu machen, ne? Also alles, was mit Atemtechnik zu tun hat, mit autogenem Training, progressive Muskelrelaxation. Ich mache tatsächlich nach wie vor, ich komme viel zu selten dafür, aber so einmal die Woche schaffe ich es noch Tai Chi bei uns auf der Dachterrasse hier in München über den Dächern von München. Das ist dann auch nur so eine halbe, dreiviertel Stunde. Das gibt mir aber wirklich Kraft. Also es ist einmal verbunden mit der Atem- und der Bewegungstechnik und so. Ich laufe viel an der frischen Luft. Ich versuche mich fit zu halten. Ich nehme auch das eine oder andere an Supplements. Also es ist wirklich tatsächlich so, dass ich versuche, du hast das so schön Duracell-Häschen genannt, diesen recht fordernden Aufgaben gerecht zu werden, aus Familie mit 4 Kindern, aus noch Ehrenamt, bin im Marketingclub noch im Vorstand, das ist auch ein Thema, was mir sehr viel Spaß macht, haben wir jetzt gar keine Zeit gehabt, was mich auch im Bereich Marke, Marketing nach wie vor bewegt und dann eben halt den ganz verschiedenen Aufgaben hier bei der BBE. Also ist ein ganz wichtiger Punkt, wie kommt man zur Ruhe, wie schafft man selbst Freiräume für Ruhe?
Ja. Nein, also ich sehe schon, du bist ein Tausendsasser. Das nächste Mal ein Podcast zum Thema Longevity.
Machen wir gerne.
Ja, damit zu meiner letzten Frage. Wenn du dir ein Wunschprojekt malen könntest, zeichnen könntest, was wäre das? Was würdest du gerne begleiten?
Oh, das ist eine tolle Frage. Also ich habe tatsächlich sogar 2 ganz konkrete im Kopf. Über das eine darf ich leider gar nicht reden, das andere kann ich andeuten. Das wäre tatsächlich ein Wunschprojekt, was schon auch geplant ist mit der Universität zusammen, nämlich das ganze Thema Erlebnis pro Quadratmeter, Erlebnis im Handel, ein bisschen wegzubewegen vom Buzzword hin zu einem wissenschaftlichen Konzepten, Kausalmodell, das gibt's bereits. Wir haben auch dort schon viel gearbeitet, auch mit Händlern, aber das tatsächlich mal in einem großen Projekt mit AB-Tests, publikationsreif mit einem meiner Professoren aus Münster, der auch mein zweiter Doktorvater war, tatsächlich auf ganz andere Beine zu stellen, weil man natürlich häufig hört, ja, das ist die nächste Marketing-Sau, die durchs Dorf getrieben wird, und das ist es natürlich nicht, ne? Also Erlebnis, wir haben vorhin das nur angedeutet, ist in allen Handelsbranchen in einen unterschiedlichen Kontext zu setzen, auch nach Positionierung, nach Zielgruppe und auch nach Affinität der Zielgruppe, was Digitales angeht. Also das wäre ein tolles Projekt, was ich gerne machen würde, auch über einen längeren Zeitraum begleiten, den Nachweis, was trägt eigentlich zu einem echten Erlebnis dabei. Ist es das Personal? Ist es die Atmosphäre? Ist es der Ladenbau? Ist es das Sortiment? Ist es das Visual Merchandising? Ist es der Service? Ist es Entertainment? Sind es tatsächlich Events? Und das ist alles ein Teil der Antwort. Nur das noch ein bisschen genauer zu erforschen mit einem Händler. Herzliche Einladung an alle, die zuhören. Wir haben noch Plätze frei im Projekt.
Lieber Johannes, ich danke dir sehr für dieses inhaltlich starke, erfrischende und persönlich mich so begeisternde Gespräch und wünsche dir alles Gute. Bis bald.
Liebe Nina, ich danke dir. Es hat total Spaß gemacht. Bis ganz bald.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.